HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Heute war ich den Weihnachtsbaum kaufen.
Stellen Sie den Baum nach dem Kauf im Netz erstmal ins Freie oder in die kühle Garage. Vermeiden Sie Sonne und Wind, das schützt den Baum vor dem Austrocknen.
Das erste Mal in meinem Leben, mit 30 war ich im Weihnachtsbaum kaufen.
Gerade jetzt bei der starken Trockenheit hat man ja gemerkt, dass der Wald sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
Den Weihnachtsbaum hat er nicht erfunden. Nicht alles hat Luther erfunden.
Ja, natürlich. Lavendel hängen wir schon seit langer Zeit nicht mehr dran.
Zimtsterne, so, also Gewürze, Nelken, finde ich sehr schön. Braucht man nichts Glitzerndes, geht auch so.
Ein rund 2 Meter hoher Weihnachtsbaum benötigt bis zu 2 Liter Wasser am Tag. Deshalb ist es günstig, einen Baumständer mit Wasserbehälter zu wählen.
Bei den Niederschlagsdefiziten, die wir haben, bräuchten wir eigentlich Regen, der von jetzt bis nächstes Jahr Ostern geht sozusagen, um das ein bisschen aufzufüllen.
Es ist wirklich das absichtslose, ziellose Eintauchen in den Wald, ja, und wirklich nach den kleinen Dingen zu gucken, nach dem Regenwurm oder nach dem Moos, wie schön das wächst.
Es hängt also alles davon ab, ob wir in diesem Winter viel Regen haben. Dann werden wir im nächsten Jahr glimpflich davon kommen.
Der da gerade bekannte, mit 30 zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum gekauft zu haben, das war der Fußballnationalspieler Jerome Boateng. In der dunklen Jahreszeit setzen wir den Bäumen Lichter auf, wozu wir sie allerdings meist absägen und in die Städte holen, wo sie dann bekränzt und besungen werden. Seltsamer Brauch eigentlich, vor allem in Zeiten des Klimawandels, in denen die Bäume eigentlich dringender im Wald gebraucht werden denn je. Dort atmen sie nämlich das Treibhausgas weg und bauen den Kohlenstoff in den Boden ein. Auf dem Weihnachtsmarkt oder dann später in der Wohnung helfen sie uns für die Zukunft nicht mehr. Allerdings helfen sie uns umso mehr, die dunkle Jahreszeit besser zu überstehen. Wie aber geht es eigentlich den Brüdern und Schwestern der Weihnachtsbäume draußen im Forst? Wie haben sie die Trockenzeit überstanden? Ist da draußen noch, was wir in Liedern und Gedichten seit der Romantik besingen, der deutsche Wald? Kann er den Klimawandel durchstehen und begleitet uns in die Zukunft? O Tannenbaum, wie grün sind unsere Wälder, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Bevor wir uns aber mit der harten Realität von Sturmbruch und Holzzuwachs, von Klimafunktion des Waldes und dem Klimawandel im Wald beschäftigen, wollen wir uns dem Wald erstmal so nähern, wie das eines Deutschen würdig ist, mit viel Gefühl.
Der Wald kann heilen. Das war schon Thoreau klar, weil er es an sich selbst erlebte. Lange nach Hildegard von Bingen und lange vor der Wald Geheimnisseele der Bäumebücher schwämme. Lange bevor Wörter wie Waldbaden und Heilwald in die Welt kamen. Nun kann aber nicht jeder 2 Jahre im Wald leben, auch ich nicht. Muss man auch nicht. Denn es reicht, wenn es einem gelingt, auch die kleinsten Dinge in der Natur wahrzunehmen. Das kann man lernen.
Ja, und in der nächsten Übung geht es darum, zu spüren und zu fühlen. Mal zu spüren, wie ihr jetzt hier gerade in dem Moment mit euren Füßen auf dem Boden steht.
Die deutsche Benediktinerin Hildegard von Bingen hat im 12. Jahrhundert vom Leben und der heilenden Wirkung der Bäume geschrieben und damit einen modernen Trend schlappe 800 Jahre vorweggenommen. Und der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau ist Mitte des 19. Jahrhunderts gleich ganz in den Wald gezogen, hat darüber geschrieben und damit das Nature Writing erfunden. Beides kann nicht jeder nachmachen. Muss man auch nicht. Es gibt ja Kurse in Walderfahrung und Waldfühlen. Kleine Einführung ins Waldbaden von Alexa Hennings.
Die 12er-Runde im Wald. Ich bin in den Taunus gefahren. Dort im Kloster Tiefental kann man das Waldbaden lernen. Oder besser, hier lassen sich Menschen zum Kursleiter Waldbaden ausbilden. Die Teilnehmer haben kleine Übungen vorbereitet.
Und wenn du im Weiteren die Übung noch etwas intensiver spüren und erleben möchtest, lade ich dich ein, deine Schuhe auszuziehen und das barfuß zu tun. Du kannst es, du musst es aber nicht.
Ein Blick in die Runde. Fast alle wagen es. Der Rest steht auf Strümpfen, bei frischen 13 Grad und ordentlich Wind in den Bäumen.
Ja. Eigentlich möchte ich jetzt doch mal. Was ist das für ein Stückchen Erde, auf dem ich gerade stehe? Ist es eher weich oder hart? Und wenn du magst, kannst du das mit deinen Zehen mal so ein bisschen erkunden und mal so ein bisschen mit den Zehen spielen und mal spüren, was ist da unter mir? Sind das Steine oder habe ich Laub erwischt? Und da mal ein bisschen drin rumzurascheln, zu erkunden, gibt es da was Neues?
Mit den Füßen im Waldboden wühlen. Schon mal gemacht? Nein, das ist warm. Das ist weich, krümelig, pieksig. Wir sind in der Stille zu Besuch. Obwohl, wenn wir da sind, ist die Stille nicht mehr ganz vollkommen. Aber sie wird es immer wieder beim Schlendern durch den Wald, beim Stehenbleiben, Schauen, Atmen. Mehr ist es eigentlich nicht, dieses Waldbaden, das gerade so im Kommen ist. 50 Waldfreunde hat Annette Bernius schon ausgebildet. Sie ist sozusagen die Mutter des Waldbadens in Deutschland. Denn der Begriff und das Tun kommen aus Japan. Shinrin-yoku heißt es dort.
Das heißt also eintauchen in die Atmosphäre des Waldes, so könnte man es übersetzen, ja. Und dann eben verkürzt Waldbaden. Baden ist ja auch so etwas Reinigendes und Erfrischendes. Gefällt mir gut, ne? Man muss ab und zu mal sagen, dass wir also keine Badesachen brauchen. Also ganz am Anfang war es wirklich so, und es kommt immer noch mal so die Frage, ja, wie jetzt baden, ja, eintauchen. Und das brauchen wir also nicht, ja, sondern wirklich, wir tauchen eben in diese Atmosphäre ein. Und das ist eine schöne Vorstellung, finde ich, ja.
Das Schlendern, das Konstantin Wecker besingt und das man die Hymne des Waldbadens nennen könnte.
Es ist wirklich das absichtslose, ziellose Eintauchen in den Wald, ja. Und das ist auch so der Ursprung, wirklich nach den kleinen Dingen zu gucken, nach dem Regenwurm oder nach dem Moos, wie schön das wächst. Und das ist ganz interessant, ne? Es ist ja so einfach im Grunde genommen, aber wie Menschen darauf reagieren, die auch lange nicht mehr im Wald waren und wie die wirklich so begeistert sind davon, freut mich natürlich auch.
Man muss es halt nur tun. Kostet ganz sicher nichts, sich unter einen Baum zu legen.
Aber der Kurs kostet schon. Waldbaden im Taunus. Und was hören die Kursteilnehmer von der Stille wirklich? Jedenfalls nicht das, was wir jetzt zu Gehör bringen. Roman Zweifel, Wissenschaftler bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf bei Zürich. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Zweifel, Sie haben sich mit den Flüstern der Bäume beschäftigt. So haben Sie das genannt, so nennen Sie auch die Vorträge, die Sie darüber halten. Welche Geräusche machen denn Bäume und wie machen Sie die?
Ja, das Flüstern der Bäume, ich habe tatsächlich unterdessen, verwende ich diesen Titel. Allerdings wurde der eigentlich von den Medien kreiert, die über unsere Arbeit berichtet haben. Aber ich denke, es ist eine schöne Beschreibung, was da passiert oder was wir eben hören können. Und ganz grundsätzlich, also wenn man in einen Wald läuft, dann hört man das Rauschen der Zweige, der Blätter im Wind und vieles mehr. Das ist aber nicht das, was die Leute an unserer Forschung interessiert oder fasziniert, sondern das ist der Teil, in dem wir Ultraschallsensoren an Baumstämmen befestigen und damit dann Geräusche aus dem Baum innen im Ultraschallbereich aufzeichnen können.
Das hören wir uns kurz mal an. Was hören wir da jetzt? Das sind, Sie haben das Forschungsprojekt hieß Trees, also Bäume, ökophysiologische Prozesse hörbar machen. Also was hören wir genau?
Also man hört in dieser Tonaufnahme, die transponiert wurde, das ist eben nicht für das menschliche Ohr so nicht hörbar, wurde in den hörbaren Bereich gebracht. Und da hört man einerseits auffällig die klickenden, ploppenden Geräusche. Mhm. Das sind Geräusche, die entstehen, wenn ein Baum unter Trockenstress gerät und dadurch die Wassersäulen, die ganz feinen Wassersäulen, die von den Wurzeln bis hinauf zu den Blättern verlaufen, wenn diese reißen. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Gummifaden oder Gummiseil. Und wenn der Sog oben oder der Zug oben zu groß wird, dann kann das plötzlich reißen. Man nennt das Kavitation. Und bei dieser Kavitation reißt in einem Holzgefäß drin ein solcher Wasserfaden und der erzeugt ein Schallsignal im Ultraschallbereich, den wir mit unseren Messgeräten aufzeichnen.
Das ist also nicht Kommunikation von Baum zu Baum im Ultraschallbereich, sondern das sind, also es sind keine willkürlichen Geräusche, die der Baum macht, sondern das sind eigentlich Geräusche, die anzeigen, dass es ihm gerade nicht gut geht.
Das sind, wenn man so will, rein physikalische Effekte, ja, die auftreten, weil das Wasserleitsystem im Baum nicht mehr in der Lage ist, den Bedarf von oben zu decken und dann so diese Signale erzeugt werden. Es ist, hat nichts mit einer aktiven Kommunikation zu tun. Nein.
Wissen wir, ob der Nachbarbaum das hört und weiß dann, wie es seinem Nachbarn geht?
Also wir wissen, dass diese Ultraschallsignale an der Oberfläche von innen her, an der Rinde spätestens wieder reflektiert werden, dass diese den Baum nicht verlassen. Also diese Signale sind von außen nicht messbar und nicht hörbar, wahrscheinlich auch nicht für andere Bäume und Lebewesen.
Und warum ist es dann für uns interessant, weil wir damit den Klimawandel, den Trockenstress, unter dem die Bäume stehen, hörbar machen können?
Genau, also für uns oder für mich als Ökophysiologe, Ökophysiologie ist die Wissenschaft, die Klima-Pflanzeninteraktionen untersucht, bin ich eigentlich laufend auf der Suche nach neuen Messmethoden, die es mir erlauben, eine Reaktion einer Pflanze, eines Baumes auf die herrschenden Bedingungen zu messen. Und da das nicht ganz einfach ist und es auch nicht allzu viele Messmethoden gibt, bin ich dann früher oder später eben auf diese Ultraschalldetektion gestoßen. Und das ist eben ein Messgerät, das es mir erlaubt, zu quantifizieren, wie ein Baum auf gewisse äußere Bedingungen reagiert.
Roman Zweifel, vielen Dank. Der Ökophysiologe vom Schweizerischen Wald- und Landschaftsforschungsinstitut WSL hat eine Methode gefunden, wie man den Trockenstress hörbar und messbar machen kann, in den der Klimawandel die Waldbäume versetzt.
Anna?
Schatz?
Anna, der Baum nadelt.
Was?
Ja.
Das gibt's doch nicht, der Baum nadelt.
Ja, wenn ich das sage, der Baum nadelt, geh halt mal her und guck das an.
Alter, tatsächlich, du hast recht.
Natürlich.
Schau, der Baum nadelt.
Ich war verrückt. Was machen wir denn jetzt? Kinder, seid doch mal still, da hinne.
Ja, seid mal still.
Mach doch die Musik aus und hört auf mit der Spielerei, der Baum nadelt.
Guck mal, da hat der Baum nadelt.
Mit Papa weiß es schon, der Baum.
Ja, dann sage ich doch die ganze Zeit, mach mich doch nicht verrückt.
Du schaust, was machen wir jetzt?
Das weiß ich doch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Baum nadelt.
Du sollst mal zum Schmied in Luft,
ja,
ist doch ein praktischer,
ja, gut,
Mensch.
Mach das holen. Aber da kann dir auch nichts machen. Kinder, so Aufregung. Aber dass der Baum auch gerade
Herr
heute
Schmied
nadeln muss, das gibt's
doch
überhaupt nicht.
Kommst doch mal runter, unseren Baum nadelt.
Bitte? Was ist los?
Ach, Herr Schmied, entschuldige. Ja, nein, aber
was sagen Sie da, Ihr Baumnadel? Ja, ja, aber das kann doch gar nicht, Frau Breitlinger, um Gottes Willen.
Weil ich Ihnen sage, der Nadel, kommen Sie doch mal runter und können Sie sich den mal angucken, ja?
Natürlich, sofort. Kommt mal mit runter. Bei Breitlingers Nadel, der Baum.
Was ist denn da oben los?
Bei Breitlingers Nadel, der Baum.
Ja.
Anna, der Baum nadelt, ein botanisches Drama in der Weihnachtszeit, aufgezeichnet von Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Pitt Knorr. Fortsetzung folgt. Einmal im Jahr erscheint der Waldzustandsbericht. Der stammt aus der Zeit, als Deutschland heftig über das Waldsterben diskutiert hat, das dann allerdings durch geeignete Gegenmaßnahmen wie Filteranlagen in den Kraftwerken und Abschalten alter Industrie nach dem Mauerfall glücklicherweise ausgefallen ist. Den Waldzustandsbericht gibt es aber immer noch. Der hat diese Zeiten überlebt. Und in Zeiten des Klimawandels wird er auch zunehmend wieder wichtiger. Heidi Radwilas war dabei, als vor kurzem der hessische Waldzustandsbericht für dieses Jahr vorgestellt wurde.
Mitten im Wald bei Bad Schwalbach hat sich eine kleine, überwiegend grün gekleidete Schar versammelt. Umweltstaatssekretärin Beatrix Tappesser hat den Journalisten den aktuellen Waldzustandsbericht für Hessen mitgebracht und startet erstmal mit was Positivem.
Insgesamt geht es dem hessischen Wald gut, der Zustand ist stabil.
Aber dann kommen die Einschränkungen gleich hinterher.
Sie wissen ja alle, dass wir eine hohe Trockenheit und hohe Hitze in diesem Sommer hatten. Es hat einfach sehr viele Waldbrände auch gegeben.
Mindestens 130 Waldbrände habe es gegeben. Außerdem hätten sich aufgrund der Trockenheit die Fichtenborkenkäfer landesweit rasant vermehrt. Und durch das Orkantief Frederike im Januar seien viele Bäume geschädigt worden. Dadurch sei ein Schaden von rund 3 Millionen Kubikmetern Holz entstanden. Das ist etwa so viel, wie sonst in einem Dreivierteljahr geschlagen wird. Und trotzdem soll die Gesundheit des hessischen Waldes weitgehend stabil sein? Wie geht das denn? Erstens, stabil heißt nicht kerngesund. So haben die hessischen Baumkronen im Schnitt rund ein Viertel weniger Blätter oder Nadeln als früher bei vollem Bewuchs. Zweitens, im Winter gab es sehr viel Niederschlag, erklärt Johannes Eichhorn von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt.
Das hatte den riesigen Vorteil, dass die Waldböden das Wasser aufgespeichert haben. Dann kam ab April eine besondere Trockenphase, eine warme Phase. Die Bäume haben sehr viel verdunstet. Und das Riesenglück war, dass die Bäume immer noch auf das Wasser zurückgreifen konnten, was im Boden vom Winter gespeichert war.
Heißt also, die Bäume konnten lange von dem feuchten Winter zehren. Und drittens, und das ist der Knackpunkt dieses Jahr, die Daten wurden im Juli erhoben. Da stand die größte Trockenheit aber noch bevor. Deshalb sagt Beatrix Tappeser vom Umweltministerium:
Ob und wie der Wald damit umgehen kann, das werden wir sicherlich erst im nächsten oder möglicherweise auch im übernächsten Jahr sehen.
Und Johannes Eichhorn von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt betont:
Es hängt also alles davon ab, ob wir in diesem Winter viel Regen haben. Dann werden wir im nächsten Jahr glimpflich davon kommen.
Heidi Radwilas war im Wald für uns, als der Waldzustandsbericht über die hessischen Wälder in diesem Jahr vorgestellt wurde. Am Telefon in Wiesbaden Christoph von Eisenhardt-Rothe, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Hessen. Guten Tag.
Guten Abend.
Der diesjährige Waldzustandsbericht zeigt, haben wir gerade gehört, nur eine Momentaufnahme und wir wissen noch nicht, wie der Wald den trockenen Sommer wirklich verkraftet hat. Nun kam da noch ein trockener Herbst drauf und unsere Meteorologen, wir haben es vorhin gehört, sagen, wenn wir die Wasserreservoirs wieder auffüllen wollten, dann müsste es jetzt bis Ostern durchregnen. Nun ist Wald nicht gleich Wald. Auch in Hessen gibt es ganz unterschiedliche Waldgebiete. Sind da welche besonders anfällig, andere widerstandsfähiger?
Ja, Herr Schwinn, also es ist so, dass wir natürlich ganz unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten haben. Also wir haben beispielsweise die sehr, sehr guten Böden in der Wetterau mit einem sehr hohen Lössanteil. Die sind nicht nur nährstoffreich, sondern die können auch ganz hervorragend das Wasser halten. Diese Böden sind auch historisch bedingt von der Landwirtschaft in Beschlag genommen.
Eben, wollte ich gerade sagen, es gibt auch keinen Wald oder kaum.
Es gibt relativ wenig Wald, wobei das in der Wetterau manchmal täuscht, dass so wenig ist es dann doch nicht. Aber wir haben natürlich auch Böden, beispielsweise im hessischen Ried, die einfach geologisch bedingt aus sehr sandigen Böden bestehen, die dann auch wenig Wasserhaltekraft haben. Und hinzu kommt, dass der Mensch da leider gefuhrwerkt hat und den Grundwasserspiegel die letzten Jahrzehnte sehr stark abgesenkt hat.
Die Wälder im hessischen Ried zum Beispiel sind ja schon seit Jahren die Sorgenkinder der Förster. Sie haben es schon gesagt, das liegt nicht am Klimawandel. Das ist ein regional menschgemachtes Problem, nicht ein weltweit menschgemachtes Problem, entstanden durch Raubbau am Grundwasser. Würden Sie das, was Sie da im hessischen Ried oder was man sehen kann, wenn man da in die Gebiete geht, die auf der Landkarte als Wald ausgewiesen sind, würden Sie das noch als Wald ansprechen?
Ich würde das schon noch als Wald ansprechen. Wir dürfen da die Hoffnung nicht aufgeben und unser Verband hat ja auch gegen das Land Hessen geklagt. Das ist noch vor dem Verwaltungsgericht in Darmstadt und wir sind gespannt, was da rauskommt, weil wir der Meinung sind, dass das Land da seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, sondern über vieles einfach ein Auge zur bevorzugten Grundwassernutzung zugedrückt hat.
Das heißt, Sie wollen, dass das aufhört mit der Grundwassernutzung in dieser Art?
Wir wollen eine naturverträgliche Grundwassernutzung. Es ist nicht so, dass wir den Menschen da vollkommen rausziehen wollen oder werden, aber wir müssen sparsamer mit dem Wasser umgehen, damit eben Mensch und Wald nebeneinander existieren können. Was dort passiert ist auf mehr als 10.000 Hektar, ist eigentlich eine absolute Umweltkatastrophe. Und Sie sagen es schon richtig. Man kann sich auch wirklich fragen, ist das noch Wald oder ist das schon Steppe? Können da bald die afrikanischen Elefanten wieder rumrennen? So
genau,
ungefähr.
Ich wollte gerade sagen, Afrikaner würden das schlicht Busch nennen. Das ist so eine lichte Baum- und Strauchsteppe mit jeder Menge Gras dazwischen.
Ja, da ist also vieles schiefgegangen und vieles versäumt worden. Wir haben allerdings die Hoffnung, wenn man den Grundwasserspiegel wieder entsprechend anhebt, dass dann der Wald dort wieder in seiner Schönheit zurückkehren kann. Wir hatten zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts dort sehr große Maikäferkalamitäten. Da waren sehr viele Waldgebiete auch schon mal fast verschwunden. Aber dank emsiger Arbeit von Waldbesitzern und Forstleuten ist dort der Wald wieder so entstanden, wie er dann eben bis vor 30, 40 Jahren dort stand. Aber dann ging es leider mit der Trinkwassergewinnung los und entsprechend sieht er heute sehr, sehr mager und dürftig aus.
Und was passiert, wenn solche vorgeschädigten Wälder dann jetzt noch dem Klimawandelstress ausgesetzt sind? Also zum Beispiel der großen Feuchtigkeit im vergangenen Jahr oder jetzt in diesem Jahr der extremen Trockenheit?
Das setzt den Wäldern natürlich zusätzlich zu. Also wir haben Experten auch dort vor Ort, die sich diesen Sommer gar nicht, ja, ich sag mal, beruhigen konnten. Die haben hier wirklich bei mir auch im Büro angerufen und haben gesagt, Herr von Eisenhardt, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es dort jetzt aussieht. Also das sind teilweise auch Waldfachleute und Forstleute, die schon vieles gesehen haben. Aber was in diesem Sommer, dieser wahnsinnig trockene Sommer im Hessischen Ried noch zusätzlich angerichtet hat, war sehr, sehr schlimm. Aber es ist auch in anderen Gebieten von Hessen durchaus spürbar gewesen, diese Hitze. Und dass das im Waldzustandsbericht nicht zu erkennen war, ergibt sich aus der Sache. Die Staatssekretärin hat es ja auch schon gesagt. Die Daten sind einfach viel zu früh erhoben worden, was allerdings in der Statistik liegt. Seit 35 Jahren wird der Waldzustandsbericht immer im Juli bis Anfang August aufgenommen. Und hätte man das geändert, hätte man natürlich die Statistik verändert.
Nun haben wir ganz andere Wälder noch, die wesentlich weniger geschädigt oder vorgeschädigt sind. Wir haben einen Buchenwald-Nationalpark, den Kellerwald. Wir sind sozusagen der Bewahrer des Buchenwaldes, für den dieses Deutschland mal stand. Oder wir haben den Reinhardswald, einen uralten Hutewald. Wie geht es denn da? Also sieht es da besser aus?
Also die Laubwälder haben grundsätzlich die Klimaveränderung oder diesen Extremsommer, sage ich mal, sehr viel besser abfangen können als die Nadelwälder. Aber wirklich wissen tun wir das jetzt noch nicht. Wir werden schauen müssen, wie im nächsten Jahr der Waldzustand oder gar im übernächsten Jahr ist. Ich befürchte, dass wir nicht wie in diesem Jahr eine durchschnittliche Verschlechterung von 2% der Belaubung haben, sondern dass dann 5, 6, vielleicht sogar 7 oder 8% Entlaubung zu Buche schlagen werden. Und das ist dann wirklich absolut gravierend, denn die Bäume brauchen ja das Laub, um zu leben. Die betreiben damit Photosynthese und wenn sie das Laub nicht haben, dann geht es dem Baum richtig dreckig.
Nun habe ich im Hessischen Waldzustandsbericht etwas allerdings nicht über Laubbäume, sondern über Nadelbäume, Kiefern und Fichten gelesen, was ich sehr interessant fand. Die haben zu einem Zeitpunkt, als es noch genügend Feuchtigkeit im Boden war, als die große Trockenheit noch bevorstand, es aber schon sehr warm war, haben die Fichten und die Kiefern schon im Juni einfach das Wachstum eingestellt. Was passiert da? Warum stellen die einfach das Wachstum ein? Sie haben doch noch genug Wasser.
Sie haben noch genug Wasser. Aber eine höhere Temperatur bedeutet eine höhere Verdunstung. Wir alle kennen das von der Herdplatte. Lasse ich einen Tropfen auf die kalte Platte fallen, passiert mit dem Tropfen fast nichts. Und wenn ich den heißen Tropfen drauf fallen lasse, dann ist der so gut wie verschwunden. Genauso ist das für die Bäume an ihren Spaltöffnungen.
Das heißt, die haben zugemacht.
Sie haben einfach die Spaltöffnungen zugemacht und haben damit weniger Wasser nach oben gezogen in die Krone, damit weniger Nährstoffe und haben ihr Leben sozusagen gerade mal auf Sparflamme gehalten, aber kein zusätzliches Wachstum und damit auch kein Wachstum an Holz hervorgebracht.
Und damit auch nicht mehr Kohlenstoff, den wir immer in die Atmosphäre emittieren, herausgeholt und die Klimarettungsfunktion des Waldes nicht mehr ausüben können.
Das ist richtig. Es ist eine absolute Gefahr, dass unsere heimischen Baumarten, wenn wir öfter derartig heiße Wetterereignisse, sprich Sommer haben, ihre Funktion nicht mehr erfüllen werden. Etwa 7 Tonnen, sagt man, speichert ein Hektar durchschnittlich in hessischer Wald. Diese 7 Tonnen CO2 werden dort gespeichert. Jedes Jahr auf dem Hektar. Das ist also wirklich sehr, sehr viel. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Sommer so heiß werden, dann wird diese Klimaschutzfunktion deutlich heruntergehen. Wir müssen wissen, dass unser heimischer Wald, unser hessischer Wald, immerhin 14% des Kohlenstoffdioxids, was wir ausstoßen durch Verbrennungsprozesse, durch Rohstoffnutzung etc., beziehungsweise Rohstoffproduktion, 14% speichert der heimische Wald schon ab und erfüllt damit eine ganz wesentliche Klimaschutzfunktion. Deshalb müssen wir alles tun, dass der Wald vital und gesund bleibt.
Christoph von Eisenhardt-Rothe, der Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Hessen. Recht herzlichen Dank. Weiter geht's mit dem botanischen Weihnachtsdrama von Robert Gernhardt und Kollegen.
Ja, ach, Abend. Ach, guten Abend, Herr Schmidt. Frohes Fest, ja. Also jetzt gucken Sie sich doch das an, wie der Baum nadelt.
Ja, ich hab schon gehört, Herr Breitlinger.
Ja.
Kinder, kommt mal her. Guckt mal, wie der Baum nadelt.
Ja. Das hat er aber noch nicht gesehen. Ja, es ist ja wirklich wahr, ja. Ei, wer ist denn das schon wieder?
Ich habe gerade im Treppenhaus gehört, dass ihr Baum nadelt. Darf ich mal gucken
kommen? Ach, bitte sehr, Herr Fenner, kommen Sie rein.
Darf ich vorstellen, meine Frau, die Kinder, die kennen Sie ja, das ist meine Schwiegermutter, die zu Besuch über die Feiertage, Rentnerin, verstehe Sie von drüber.
Angenehm. Ich habe leider gar keine Zeit, unser Baum nadelt nämlich.
Ja, tatsächlich, der Baum nadelt.
Ja.
Ach so, was machen wir dann jetzt,
Schorsch? Rufen Sie doch mal den Notdienst an.
Da muss man nur extra in den Westen reisen, so was mal zu sehen.
Was denn für ein Notdienst?
Ja, botanische Institut, die müssen doch mit sowas Bescheid wissen,
gell? Ja, botanische Institut.
Ja, hier Breitlinger. Also das ist so, denn auch das nämlich bei uns der Baum nadelt. Wie? Na, also wenn ich Ihnen sage, der nadelt.
Was sagt er denn?
Ja, Rohrbachstraße 183 bei Breitlinger. Gut. Ach, das ist sehr gut. Ach du, Schorsch, die kommen sofort, hat er gesagt.
Ja, ja, das hat man auch selten heutzutage.
Ja, das ist gell? Das Mindeste in einer solchen Situation.
Ach, du lieber Gott, der nadelt ja immer noch. Das ist ja furchtbar.
Ja, das ist nicht furchtbar, das ist phänomenal. Ist das ist
Häusner also vom Tageblatt, sagen Sie, stimmt das? Bei Ihnen soll der Baum nadeln?
Ja. Kommen Sie bitte rein, das ist bei uns hier.
Vom
ja.
Tageblatt, so. Also bitte, jawohl. Also das hier, das ist Gott, unser Baum,
der da, gell?
Also wollen Sie Bildknipsen?
Ne? Kinder, kommt mal her. Der Herr von der Presse will ein Foto machen, wie unseren Baum nadelt.
Ja, sollen wir mitkaufen?
Ja, Frau Schmidt, Schmidt, gehen Sie doch mal ein bisschen zur Seite. Das ist unser Baum, wo der Nadel. Anna, komm bei mir so.
Ja, ist es gut so.
Wer ist denn das jetzt noch?
O Tannenbaum, wie grün sind unsere Wälder? Der Tag in HR2 Kultur. Jetzt kommt der Weihnachtsbaum unseres Kollegen Thorsten Schweinhardt. Er ist blind, er kann den Baum im Wohnzimmer also nicht sehen. Und dennoch verändert der Weihnachtsbaum alles.
Als ich diese Woche bei meinen Eltern reinschaue, werde ich von Tannenduft begrüßt. Ich weiß es schon, ohne es zu sehen und ohne dass jemand was sagen muss. Sie haben den Weihnachtsbaum aufgestellt. Schon erstaunlich, wie sich ein Raum verändert, sobald ein Baum darin steht. Das vertraute Wohnzimmer meiner Eltern hat jetzt einen ganz anderen Klang. Es klingt nicht etwa dumpfer oder enger, obwohl man das annehmen könnte, weil ja ein zusätzlicher großer Gegenstand im Zimmer steht und den Schall schluckt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Mit dem Weihnachtsbaum mitten im Wohnzimmer gewinnt der Raum für meine Ohren an Weite, als gäbe es plötzlich mehr Platz, als hätte sich ein Durchgang geöffnet zu, ja, wohin eigentlich? Vielleicht nach draußen? Für mich löst so ein Baum in der Wohnung die Grenzen zwischen drinnen und draußen ein wenig auf. Was mir sonst nur in der Natur begegnet, verbunden mit Kälte, frischer Luft und einer ganz anderen Geräuschkulisse, steht jetzt plötzlich drinnen. Vielleicht fällt mir das besonders auf, weil ich mich draußen ganz anders orientiere als in geschlossenen Räumen. Ich betrachte mir den Baum genauer. Meine Eltern haben sich für den Klassiker entschieden, eine Nordmann-Tanne. Das erkenne ich an den weichen Nadeln, die nicht stechen. Zum Glück ist es keine Blaufichte geworden, wie vor ein paar Jahren. Blaufichtennadeln pieksen wie verrückt. Ich mag keine Weihnachtsbäume in Abwehrhaltung, die ausstrahlen, fass mich nicht an. Die Nordmann-Tanne sagt das Gegenteil. Ihre Nadeln fühlen sich einladend weich an, fast zart. Trotzdem wirkt der Baum vor mir richtig schön buschig und majestätisch. Noch ist er nicht geschmückt, das kommt später. Dann werden die nadeligen Stufen der Zweige zu einer bunten, sinnlichen Landschaft. Sauber aufgereihte Elektrokerzen, deren kleine Birnen mit der Zeit immer mehr Wärme abstrahlen. Hauchdünne, die Finger umwickelnde Lamettafäden. Kugeln mit und ohne Flitter, die leise klimpern, wenn sich die Zweige bewegen. An die oberste Baumregion reiche ich beim Tasten nicht mehr heran. Da sitzt dann der bunte Glasengel oder die Christbaumspitze, je nachdem. Und unter dem Baum ist der magischste Raum überhaupt. Auf dem Stück Teppich, über dem die Zweige ein dichtes Dach bilden, werden sie an Weihnachten wieder liegen. Die Geschenke.
Unser blinder Kollege Thorsten Schweinhardt hat uns erzählt, wie er den Weihnachtsbaum sieht, obwohl er nichts sieht. Der derzeit allüberall aufgestellte Weihnachtsbaum ist Anlass, uns heute mal mit dem Zustand unserer Wälder zu beschäftigen. Wohlwissend, dass die meisten Weihnachtsbäume gar nicht aus dem Wald kommen, sondern aus eigens angelegten Weihnachtsbaumplantagen. Und der deutsche Wald ist ja nun keine Plantage. Jedenfalls sitzt er uns so nicht im Gemüt. Professor Uwe Schmidt, Waldhistoriker am Institut für Forstgeschichte der Uni Freiburg. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schwind.
Unser Wald ist doch eine Gemeinschaft frei wachsender Bäume, oder?
Ja, das kann man generell sagen. Es kommt natürlich darauf an, welche wirtschaftliche Intention liegt dem Ganzen zugrunde. Und einige Bestände kommen schon einer Plantage sehr nahe, wenn man sich von außen den Wald mal betrachtet. Aber in Deutschland haben wir ein großes Umdenken seit den 1980er Jahren, wo man eben naturnahe Wälder begründet. Das heißt, dass man auf einer Fläche verschiedene Alter von Bäumen hat und auch verschiedene Baumarten. Und insofern kommt dieser Wald nicht einer Plantage nahe, sondern eher einem natürlich gewachsenen Wald.
Gucken wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte des deutschen Waldes. Wenn man jetzt den Förster fragt, der Sie auch sind, wem wir den deutschen Wald verdanken, dann nennt der Förster wahrscheinlich einen Namen, nämlich Hans Karl von Carlowitz. Vor genau 305 Jahren, 1713, war dessen Buch Silvicultura Economica ein Bestseller auf der Leipziger Buchmesse. Wir verdanken ihm den Begriff Nachhaltigkeit, aber er war überhaupt kein Förster, sondern der sächsische Bergrat und Oberberghauptmann, also der oberste Bergmann des sächsischen Fürsten. Wieso hat der die Forstwirtschaft in Deutschland eingeführt?
Also er hat in erster Linie die Nachhaltigkeit eingeführt. Die Forstwirtschaft ist schon wesentlich älter, schon die Römer haben gezielte Forstwirtschaft getrieben. Aber bei Karl von Carlowitz wird der Nachhaltigkeitsgedanke auf den Wald übertragen, aus dem einfachen Grund. Er ist im Bergbau, wie Sie richtig sagten, tätig. Und der Bergbau braucht kontinuierlich Holz. Und der Wald ist Zulieferer für den Bergbau. Und insofern fordert er eine nachhaltige Forstwirtschaft, um eben den Bergbau kontinuierlich mit Holz beliefern zu können.
Also aus ökonomischen Gründen, nicht aus ökologischen.
Aus rein ökonomischen Gründen wird also da eine Nachhaltigkeit gefordert. Da laufen natürlich auch ökologische und soziale Faktoren mit, aber der ökonomische Wert des Waldes wird besonders herausgestellt.
Und wieso kam es dann in der Romantik, also ungefähr 100 Jahre nach von Carlowitz, zu der dichterischen Erhebung des Waldes zum Kulturgut der Deutschen?
Der Herr von Carlowitz, der hat eher die forstlichen Diskurse kreiert und neben diesen forstlichen Diskursen gibt es auch gesellschaftliche Diskurse, die eben den Wald jenseits der ökonomischen Dimension wahrnehmen. Und da spielen auch weniger ökologische oder soziale Faktoren eine Rolle, sondern eher kulturelle Faktoren eine Rolle, dass sich eben der Deutsche auch ganz stark mit dem Wald identifizieren kann.
Obwohl der Wald immer, seit von Carlowitz zumindest, Wirtschaftsforst war und gar nicht eben irgendwie diese Gemeinschaft der freiwachsenden Bäume, wie ich vorhin gesagt habe.
Auch ein Wirtschaftswald schließt nicht aus, dass ein Wald Raum der Muse sein kann. Das ist ja ein konstruierter Raum vom Menschen, der natürliche Bilder abbildet. Und diese natürlichen Bilder, auch wenn es ein Wirtschaftswald ist, kann per se schon auch als Wahrnehmungsraum genutzt werden, um eben die Natur trotz der wirtschaftlichen Dimension wertschätzen zu können.
Auch wenn es sich um einen, Stichwort, Altersklassenwald handelt, also das war viele, viele Jahrhunderte sozusagen der Weg, wie man die Nachhaltigkeit gepflegt hat. Man hat ganze Wälder gerodet und dann neu angepflanzt und hatte dann lauter gleichartige, gleichaltrige Bäume, die man dann irgendwie nach 100 Jahren wieder roden konnte. Das ist doch so eine Art Stangenforst. Das entspricht doch nicht dem Bild vom Wald, das wir so im Gemüt sitzen haben.
Man wird Muse mehr empfinden können in einem Wald, der aus Laubbäumen besteht, der ungleichaltrig ist. Aber auch ein Stangenwald kann bestimmte Assoziationen hervorrufen, die positiv sein können. Ich denke mal an den Schwarzwald. Mhm. Der Schwarzwald ist in weiten Teilen ein typischer Wald oder eine Waldlandschaft, die eben Altersklassenwald hat. Das heißt, auf einer Fläche eine Baumart, in der Regel die Fichte, und eben ein bestimmte Altersgruppe. Dieser Schwarzwald wird aber dennoch als natürlich empfunden, wird als schöne Landschaft empfunden, wird auch von den Touristen gerne besucht. Und auch ein Stangenwald kann zur Erholung dienen.
Ist der Schwarzwald eigentlich nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie aufgestiegen zu diesem Waldbild, das wir da jetzt heute haben?
Also der Schwarzwald war schon immer ein besuchter Naturraum. Auch Ende des 18. Jahrhunderts sind gerade Aufklärer in den Schwarzwald gefahren. Aber die große Touristenwelle kam dann in den 1930er Jahren, als man die Schwarzwald-Hochstraße gebaut hat. Und dann nach dem Krieg hat man gerade Naturlandschaften gerne aufgesucht, um eben den zerbombten Städten zu entfliehen. Und im Schwarzwald war ein Novum gegeben, weil man eben zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland den ersten Bundfilm gedreht hat, das Schwarzwaldmädel. Dieser Film hat 16 Millionen Besucher in die Kinos gebracht. Damit wurde eben eine Kunstlandschaft, ein künstlich aufgebauter Wald zur Ideallandschaft in Deutschland angepriesen und hat dann eben auch ganz stark den Tourismus im Schwarzwald gefördert.
Professor Uwe Schmidt, der deutsche Wald, dann doch ein bisschen entzaubert. Recht herzlichen Dank.
Aha.
Ah, so, ja.
Professor Bofinger vom Botanischen Institut. Ah, ja, verzeihen Sie bitte, dass ich gleich einen Teil meiner Studenten mitgebracht habe.
Ja. Wo ist denn das?
Ja, aber sagen Sie, bin ich richtig informiert, dass bei Ihnen der Baum nadelt?
Vollkommen richtig, Herr Professor. Unser Baum nadelt. Ach, der Breitlinger, mein Name übrigens.
Ja, der Herr von der Presse hat es auch schon gesehen.
Ja, meine Herren, ja, darf ich? Sehen Sie, das ist nun ein nadelnder Baum.
Ein nadelnder.
Ja, das ist ein Naturschauspiel, bei dem ich es für richtig gehalten habe, Sie alle mit hierher zu bitten, trotz der späten Stunde. Dieser Baum, dessen gewöhnliche Bezeichnung uns unter dem Namen Tanne geläufig ist.
Ach, ja, das ist doch das Fernsehen. Das ist so. Also halten Sie sich fest. Nämlich bei uns nadelt der Baum.
Emma, lass gut sein. Ich glaube, Eber hat's aufgehört.
Wie nadelt der nicht mehr?
Na, auf Amor.
Er nadelt eben nicht mehr.
Das ist richtig, meine Herren. Das Naturschauspiel ist vorbei. Der Baum hat das Nadeln eingestellt. Aber ich bin glücklich, Ihnen wenigstens.
Na, dann gehen wir doch, wenn er nicht mehr nadelt.
Du, der Baum nadelt gar nicht mehr.
Ach, schade.
Das war Ding, gell?
Sowas, dass ich das auf meine alten Tage noch erleben dürfte.
Dann auf Wiedersehen und vielen herzlichen Dank.
Ja, frohes Fest allerseits. Fest. Auf Wiedersehen, ja, Fest. Oh. Anna, das war ein Ding, was?
Also sowas. Du, und jetzt gucken dir mal genau an.
Ja?
Hier so friedlich dasteht, wie wenn nichts gewesen wäre, der Baum, hä?
Guten Abend. Ach, guten Abend, Herr Schmidt. Frohes Fest, ja. Also jetzt gucken Sie sich doch das an, wie der Baum nadelt.
Ja, ich hab schon gehört, Herr Breitlinger.
Ja.
Kinder, kommt mal her. Guckt mal, wie der Baum nadelt.
Ja.
Das habe ich aber noch nicht gesehen.
Ja, es ist ja wirklich wahr, ja. Ei, wer ist denn das schon wieder?
Ich habe gerade im Treppenhaus gehört, dass ihr Baum nadelt. Darf ich mal gucken kommen?
Ach, bitte sehr, Herr Fenner, kommen Sie rein.
Darf ich vorstellen, meine Frau, die Kinder, die kennen Sie ja, das ist meine Schwiegermutter, die ist zu Besuch über die Feiertage, Rentnerin, verstehe Sie von drüber.
Ja, angenehm. Ich habe leider gar keine Zeit, unser Baum nadelt nämlich.
Ja, tatsächlich, der Baum nadelt.
Ja.
Was machen wir dann jetzt, Schorsch?
Rufen Sie doch mal den Notdienst an.
Da muss man nur extra in den Westen reisen, um es mal zu sehen.
Was denn für ein Notdienst?
Vom Botanische Institut, die müssen doch mit sowas Bescheid wissen,
gell? Ja, Botanische Institut.
Ja, hier Breitlinger. Also das ist so, auch das nämlich bei uns der Baum nadelt. Wie? Na, also wenn ich Ihnen sage, der nadelt.
Was sagt er denn?
Ja, Moorbachstraße 183 bei Breitlinger. Gut. Ach, das ist sehr gut. Ach du, Schorsch, die kommen sofort, hat er gesagt. Ja,
ja, das hat man auch selten heutzutage.
Ja, das ist
gell?
Das Mindeste in einer solchen Situation.
Ei, du lieber Gott, der nadelt ja immer noch. Das ist ja furchtbar.
Ja, das ist nicht furchtbar, das ist phänomenal. Ist das
mal vom Tageblatt, sagen Sie, stimmt das? Bei Ihnen soll der Baum
nadeln. Ja, kommen Sie bitte rein, das ist bei uns hier.
Vom
ja.
Tageblatt, so, also bitte, jawohl. Also das hier, das ist Gott, unser Baum,
der da,
gell? Also wollen Sie Bildknipsen?
Hm? Kinder, kommt mal her, der Herr von der Presse will ein Foto machen, wie unseren Baum nadelt.
Ja, sollen wir
mitkaufen? Ja, Frau Schmidt, gehen Sie doch mal ein bisschen zur Seite. Das ist unser Baum, wo der Nadel... Anna, komm bei mir so.
Ja, ist es gut so.
Wer ist denn das jetzt noch?
So endet das botanische Drama zur Weihnachtszeit von Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Pitt Knorr. O Tannenbaum, wie grün sind unsere Wälder, der Tag in HR2 Kultur. Gar nicht mehr grün, wenn es sie gar nicht mehr gibt. So wie in manch besonders geschütztem hessischen Wald. In Hessen gibt es fast 20.000 Hektar sogenannten Bannwald. Der genießt besonderen Schutz, den die schwarz-grüne Landesregierung in einer Neufassung des Waldgesetzes noch einmal verschärft hat. Bannwald darf nur gerodet werden, wenn eine Gefahr für die Bevölkerung abzuwenden ist oder ein Vorhaben von überregionaler Bedeutung für das Gemeinwohl durchzuführen wäre. Was bedeutet das? Nicht viel, wenn man in den Bannwald im Rhein-Main-Gebiet schaut. Wolfgang Hetfleisch.
Als das neu gefasste Waldgesetz im Frühjahr 2014 verabschiedet wurde, erklärte Hessens grüne Umweltministerin Priska Hinz stolz, künftig werde Bannwald nicht mehr einem einfachen wirtschaftlichen Interesse geopfert. Gut 5,5 Jahre später sieht die Realität rund um den Frankfurter Flughafen aus Sicht von Umweltschützern anders aus. 3 Maßnahmen nagen an Flächen, die Bannwald waren oder sind. Da ist die neue Autobahnverbindung zur Cargo City Süd und zum geplanten Terminal 3 und da sind 2 Sand- und Kieswerke, die den Abbau ausweiten, um an ihren Rohstoff zu kommen. Thomas Norgall, Naturschutzreferent beim Hessischen Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz, zieht daraus vor allem einen Schluss.
Was wir merken ist, dass man immer wieder um diesen Erhalt des Bannwaldes kämpfen muss. Dass auch Dinge, die jahrzehntelang als gesichert galten, plötzlich wieder ins Rutschen kommen. Zunächst war es die Flughafenerweiterung, plötzlich war es auch der Kiesabbau und wir wollen jetzt die Gegenbewegung, dass wieder diese Dinge alle ausgeschlossen sind.
Norgall hofft, dass die neue Landesregierung ein entsprechendes Gesetz vorlegen wird. Aber auch das würde weiteren Kahlschlag nicht automatisch verhindern. Bei der jüngsten Rodung für die neue Autobahnabfahrt an der A5 spielt zum Beispiel das verschärfte Waldgesetz keine Rolle. Entscheidend ist die Rechtslage zum Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses vor mehr als 10 Jahren. Alexander Zell, Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport, verweist darauf, dass zum Ausgleich an anderer Stelle neue Bäume gepflanzt würden.
Wir reden hier von 4,5 Hektar. Diese Fläche, die wir jetzt hier roden, haben wir bereits an anderer Stelle aufgeforstet. Wir haben insgesamt 288 Hektar im Rahmen des Ausbaus bereits aufgeforstet. Das sind auch sehr hochwertige Naturflächen, die als Ausgleichsmaßnahmen bereits angelegt sind.
Den ehemaligen grünen Landtagsabgeordneten Dirk Treber überzeugt diese Argumentation nicht wirklich. Der Veteran der Anti-Startbahn-Bewegung und hartnäckige Gegner des Flughafenausbaus sagt:
Jeder Baum, der hier im Ballungsgebiet gefällt wird, das ist einer zu viel. Wenn die Fraport zum Beispiel jetzt sagt, wir fassen die ganzen Flächen im Vogelsberg, in der Wetterau, im Hessischen Ried oder sonst wo auf, dann ist ja an den Stellen nicht Ersatz geschaffen, wo der Wald jetzt weggekommen ist.
Das wird bei den neuen Abbauflächen von 2 Sand- und Kieswerken in unmittelbarer Flughafennähe anders sein. Sind die Vorkommen ausgebeutet, müssen die Gruben gefüllt und neue Bäume gepflanzt werden. Auf Kelsterbacher Gemarkung werden gerade knapp 10 Hektar Bannwald gerodet. Der Verwaltungsgerichtshof Kassel gab dafür grünes Licht. Thomas Norgall vom BUND findet die Begründung des VGH bemerkenswert.
Der hat nämlich gesagt, wenn der Wald für 10, 15, vielleicht 20 Jahre verschwindet, dann ist das im Rechtssinn keine Rodung, er wird nur zeitweilig beseitigt. Wenn die Flächen verfüllt sind, könne man ja wieder Bäume pflanzen. Und damit ist das, was wir alle als Rodung bezeichnen, rechtlich keine Rodung und der Wald ist nicht geschützt.
Dabei sei nicht mal klar, woher das Material kommen soll, um die Gruben eines Tages wieder zu füllen. Auch auf der anderen Seite des Flughafens, am Langener Waldsee, versucht der BUND, Rodungen im Bannwald juristisch zu verhindern. Bislang haben die Gerichte stets im Sinne des örtlichen Kieswerks entschieden. 20 Hektar Wald sind verschwunden, weitere 40 sollen noch fallen. Dirk Treber denkt angesichts des Umgangs mit dem Bannwald im Rhein-Main-Gebiet auch ans große Ganze.
Wir haben immer gesagt, es gilt global zu denken, aber regional zu handeln. Wir müssen hier im Rhein-Main-Gebiet oder auch in Hessen alles tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Und das bedeutet auch, wir müssen den wertvollen Wald, den wir hier haben, schützen.
Irgendwie wird das nichts mit dem Schutz des Waldes, auch nicht im waldreichsten Bundesland Hessen, dessen natürlicher Schatz die Wälder sind, eigentlich. Wolfgang Hetfleisch war das, der uns erklärt hat, wie es kommt, dass selbst die Erklärung zum Bannwald nicht immer hilft, die Motorsägen aus den Wäldern in Hessen zu verbannen. Und das, obwohl wir wissen, dass intakte Wälder ungeheure Mengen des Treibhausgases CO2 aus der Luft nehmen und den Kohlenstoff dauerhaft einlagern. Christopher Reier, Forstökologe und Klimaforscher am PIK, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Der Wald ist einerseits ein Klimaschützer, weil er unsere Treibhausgase wegatmet sozusagen. Andererseits sehen wir in letzter Zeit, jetzt in diesem Jahr besonders, wie der Wald zunehmend in Not gerät durch den Klimawandel. Sie haben zusammen mit vielen anderen europäischen Forstwissenschaftlern in verschiedenen Instituten in ganz vielen Ländern eine große Überblicksstudie zu Wald und Klimawandel erarbeitet. Was lernen wir aus Ihrer Studie?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass der Wald zum Beispiel in der EU 13% unserer jährlichen Treibhausgasemissionen durch Verkehr und Energiegewinnung und so weiter aufnimmt. Global ist es sogar, sind es sogar 29% bezogen auf die globalen Emissionen. Also es ist wirklich ein sehr guten Beitrag, den der Wald da zum Klimaschutz leistet. Und was wir eben fürchten und auch schon lange eigentlich erforschen, dass nämlich Klimafolgen den Wald eben auch negativ beeinträchtigen, ist sozusagen unser Forschungsthema in der Studie gewesen. Und hier haben wir ganz besonders auf sogenannte Störungen oder Extremereignisse gesetzt, wie eben Sturmwurf oder großflächige Käferausbrüche oder eben Feuer und so weiter. Und haben sozusagen nicht nur das Aufbreiten und den Zusammenhang mit dem Klima untersucht, sondern insbesondere, wie diese Störungen zusammenhängen. Also, dass die eine vielleicht die andere bedingt oder begünstigt. Und da sehen wir eben, dass also in einer wärmeren und trockeneren Welt, wie sie ja für viele Regionen der Welt sozusagen vorhergesagt wird, es durchaus zu einer Erhöhung dieser Klimafolgen in Form von Extremereignissen kommen kann. Und dass eben das ist jetzt das Neue an der Studie, dass in den meisten Fällen die Interaktion zwischen den Störungen eigentlich dazu führt, dass der Effekt noch verstärkt wird. Also dass zum Beispiel, weil es besonders trocken war, Bäume besonders anfällig für Feuer sind oder weil durch einen Sturm Bäume umgefallen sind, diese wiederum Brutraum bieten für Käferlarven, die sich dann so rasant vermehren, dass sie auch gesunde Bäume angreifen können, die dann auch noch zusätzlich trockenheitsgeschwächt sind und so weiter. Also dass es sozusagen sich selbst verstärkende Effekte gibt, die eben dazu führen, dass was wir bisher kennen an so Störereignissen im Wald durchaus übertroffen werden in Zukunft.
Das wollte ich gerade fragen. Also die Wälder sind eigentlich ja sehr alte Biotope. Jetzt nochmal nicht erdgeschichtlich gesehen, aber zumindest menschengeschichtlich von unserer Warte aus. Sie haben schon viel durchgemacht und müssten eigentlich auch an Stürme, an Starkregen, an Trockenheit und so weiter gewohnt sein. Warum stecken die das jetzt nicht mehr weg?
Genau, also es ist natürlich so, dass auch diese Störungen ganz, sag ich mal, aus einer ökologischen Perspektive ganz normaler Bestandteil des Ökosystems sind. Das heißt, es gibt sogar bestimmte Baumarten, die verjüngen sich nur nach einem Feuer. Die brauchen sozusagen erstmal ein Feuer, das durch den Wald rauscht und dann sozusagen die Samen zum Platzen bringt, damit die genau in diesem Jahr nach dem Feuer, wenn die ganze Begleitvegetation verbrannt ist, dann keimen können und dann sozusagen ihre Chance haben. Also es gibt da ganz eng eingespielte Verhältnisse zwischen diesen Störungen und der Waldentwicklung, was ganz natürlich ist und auch überhaupt kein Problem an sich. Aber wir leben halt in einer Welt, in der die Wälder durch Straßen zerschnitten sind, in der die Leute Wohnungen, Häuser im Wald haben, in Waldnähe, in der Wälder aufgeforstet werden, mit geringer Artenvielfalt und so weiter, also in der wir den Wald ganz speziell für uns nutzen. Und dieser spezielle Nutzen wird sozusagen durch die Störungen gestört. Und was jetzt eben dazu kommt, ist, dass wir eben sehen, dass durch diese Klimaeffekte, die Erwärmung der letzten Jahrzehnte eben diese Störungen zunehmen und auch an Intensität zunehmen. Also es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, dass der Anteil an den Waldbränden in Europa, also zur Hälfte durch Landnutzungsänderungen und so weiter bedingt wird, also dass zum Beispiel andere Baumarten gepflanzt werden oder dass die Baumarten weniger durchforstet werden und so weiter. Und der andere Anteil durchaus klimagetrieben ist. Also dass es wirklich jetzt mit zunehmender Erwärmung eben auch mehr Raum für diese Störungen gibt.
Wäre es dann jetzt gar keine Maßnahme mehr aufzuforsten? Also wenn wir sagen, der Wald ist eine Klimagassenke. Also er atmet das weg. Und zwar in wirklich großem Maße. Sie haben es ja eben auch nochmal betont. Müsste man doch eigentlich sagen, ja, wir forsten auf, statt Regenwälder weiter abzuholzen und auch im Norden Wälder weiter abzuholzen, in Kanada zum Beispiel. Wir forsten auf, und zwar weltweit. Wenn jetzt der Klimagipfel, der gerade im polnischen Katowice tagt, beschließen würde, wir machen das, wir schaffen jedes Jahr so und so viel Prozent neue Wälder. Ginge das jetzt gar nicht mehr, weil der Klimawandel schon das Wachstum der Wälder behindert, weil die zu sehr unter Stress kommen?
Das kommt natürlich ganz darauf an, wo auf der Welt man das machen würde. Also es gibt natürlich Potenzial für Aufforstung. Das wird auch durchaus diskutiert als Klimaschutzmaßnahme. Da gibt es nur eine Reihe von Problemen. Das allererste ist ganz praktisch. Man muss erstmal wissen, ob dieses Land auch wirklich verfügbar ist. Ja, also es soll ja zum Beispiel nicht so sein, dass eben tropischer Regenwald abgeholzt wird, um dann da irgendwelche Plantagen hinzustellen. Und es soll auch nicht so sein, dass Land, was vielleicht anderwertig genutzt wird, weil zum Beispiel da Menschen drauf leben, vielleicht nicht unbedingt mit klaren Besitzverhältnissen, aber eben durchaus da sind, dass sie dann sozusagen vertrieben werden und dafür dann Plantagen angelegt werden. Das sind alles Beispiele, die es leider gibt. Und genau so soll eben Aufforstung nicht funktionieren. Es muss also in einem geregelten Rahmen funktionieren und der ist sozusagen gar nicht so einfach zu finden. Da ist sozusagen die Politik gefragt. Und dann gibt es eben das zweite Problem, das, was Sie genau ansprechen, dass es eben auch nur funktionieren kann, wenn standortgerecht aufgeforstet wird. Also wenn sozusagen die Baumarten, die da genutzt werden für diese Aufforstung, auch die nötigen ökologischen Möglichkeiten haben, da umzugehen mit den vorherigen Bodenverhältnissen und eben auch mit den projizierten Klimaveränderungen. Also dass sozusagen nicht mit einem großen Förderprogramm schnell aufgeforstet wird mit einer Baumart und die dann aber 5 Jahre später sozusagen so viel Wasserstress abbekommen hat durch ein paar trockene Sommer, dass dieses gesamte Programm im Endeffekt gefährdet ist. Mhm. Also da gibt es wirklich auch Beispiele für, zum Beispiel in China, wo wirklich massiv aufgeforstet wird, um eben so Verwüstung und Versteppung an der Grenze zur Wüste mit der Mongolei zu verhindern, dass eben da, sag ich mal, schnell eine Lösung gefunden werden musste und schnell mit einer einzigen Baumart aufgeforstet wird, die dann wenige Jahre später abgestorben ist, eben weil der Boden eigentlich gar nicht genug Wasserhaltefähigkeit hat und weil es eben ein trockener Sommer dann reicht, um die armen Setzlinge gleich wieder sterben zu lassen.
Ihre Studie sagt auch, die Förster müssen den bestehenden Wäldern jetzt helfen. Sie müssen sie resilienter machen, also widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. Wie machen die das?
Genau, also sobald wir uns in einem, sag ich mal, bewirtschafteten Wald finden, da gibt es ja durchaus eine Zielsetzung und die ist ja auch, sag ich mal, von der Gesellschaft akzeptiert. Ja, also wir wollen Wälder haben, um uns in denen spazieren zu gehen, um uns in denen zu erholen. Wir wollen Wälder haben, die Biodiversität beherbergen, die Kohlenstoff speichern, die auch Holz liefern und sozusagen unsere Gesellschaft unterstützen. Und da ist es durchaus ein ganz legitimer Ansatz, durch bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen eben versuchen, die Resilienz zu erhöhen. Und das bedeutet zum Beispiel so viel, dass man, wenn man aufgrund der Unsicherheit der zukünftigen Klimaentwicklung gar nicht genau weiß, welches jetzt eigentlich die Zielbaumart wäre, auf die man in dieser Gegend mit diesen Bodenverhältnissen und so weiter setzen würde, dass man dann eigentlich versucht, zum Beispiel Baumarten zu mischen, um eben über diese Mischung ein bestimmtes Risikostreuung zu gewährleisten. Also dass, wenn zum Beispiel eine Baumart ausfällt, weil sie besonders sensibel zur Sommertrockenheit ist und sozusagen in bestimmten Jahren nicht gut wächst, dass in der Zeit dann eine andere Baumart, die vielleicht tiefer wurzelt und noch an andere Wasserreserven rankommt, besser.
Sagt der Forstökologe und Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Christopher Reyer. Recht herzlichen Dank. O Tannenbaum, wie grün sind unsere Wälder? Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen an dieser Stelle Uwe Bernd für Sie. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören wie immer unter www.hr2kultur.de oder in der ARD-App. Dort sind wir der Tag und zwar das Original, das von HR2.